Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Montag, dem 11. Mai. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Am Samstag demonstrierten Rechtsextreme in Luzern.
Diesmal waren doch auffallend viele Rechtsextreme dabei und neu auch. Das war in St. Gallen noch nicht so. Und ich würde sagen, auch während den Maßnahmen-Demos noch nicht. Neu waren auch so klassische Neonazis dabei, Gewaltbereite.
Wir hören den Extremismus-Experten Fabian Eberhardt mit einer Einordnung. Und dann mehr Fälle von Menschenhandel verzeichnet die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration im vergangenen Jahr.
Je näher man hinschaut und je mehr Sensibilisierungsarbeit, dass man in diesem Bereich betreibt, desto mehr Fälle gibt es.
Das sagt Fanny Wirth anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts. Und zum Schluss, dem Rechtsruck trotzen im Nordosten Brasiliens. Die Regierung Bolsonaros vernachlässigte ärmere und ländliche Gegenden.
In den beiden vergangenen Regierungen von Jair Bolsonaro und seinem Vorgänger Michel Temer haben wir 6 Jahre lang keinerlei soziale Technologien gebaut. Keine einzige Zisterne, keinerlei Finanzierung für den Bau von Brunnen.
Wie der Nordosten Bolsonaro überlebte, hören wir zum Schluss der Sendung. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit Nachrichten aus dem Kanton Bern. Der Berner Regierungsrat will Gruppierungen verbieten lassen, die sich als Antifa oder Schwarzer Block bezeichnen. Das schreibt die Kantonsregierung in einer Vorstoßantwort. Die Motion aus den Reihen der SVP will, dass sich der Regierungsrat beim Bund dafür einsetzt, dass dieser Gruppierungen, die unter den Bezeichnungen Antifa, antifaschistische Aktion und Schwarzer Block in der Öffentlichkeit auftreten, gemäß Nachrichtendienstgesetz verbietet. Der Regierungsrat empfiehlt dem Parlament die Motion zur Annahme. Er verweist in seiner Antwort auf die laufende Revision des Nachrichtendienstgesetzes. Diese will die Kompetenzen des Nachrichtendienstes ausbauen. Der Regierungsrat begrüßt das, weist aber darauf hin, dass dies allein nicht ausreiche. Auf Bundesebene hat sich der Bundesrat bereits zur Forderung nach einem Antifa-Verbot geäußert. Weil Antifa eine heterogene Bewegung bzw. ein loses internationales Netzwerk ist und keine einheitliche Gruppe, lehnt der Bundesrat ein Verbot ab. Erklärvideos für kantonale Abstimmungsvorlagen stehen neu auch in Gebärdensprache zur Verfügung. Das teilt die Kantonsverwaltung heute mit. Damit will der Kanton den Zugang zu Abstimmungserläuterungen erleichtern für die Bevölkerung mit Hörbeeinträchtigungen. Die Videos sind in schweizerdeutscher sowie in französischer Gebärdensprache abrufbar. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf zu erfahren, welche Parteien bei der Offenlegung ihrer Finanzen schummeln. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die Prüfberichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle zur Politikfinanzierung unterstehen dem Öffentlichkeitsprinzip, so das Gericht. Es hat damit einer Beschwerde des Beobachters und des WAF-Recherchekollektivs stattgegeben. Zwischen den USA und Iran ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Der US-Präsident Donald Trump hat den Vorschlag Irans von gestern als inakzeptabel bezeichnet. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, fokussierte sich der Vorschlag darauf, die Kriegshandlungen an allen Fronten zu beenden, insbesondere auch in Libanon. Iran fordert außerdem Entschädigungen für Kriegsschäden sowie ein Ende der Seeblockade und der Sanktionen. Der US-Vorschlag sah ein Ende der Kriegshandlungen vor, bevor die Parteien über Themen wie das iranische Nuklearprogramm verhandeln sollen. Die dreitägige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine bleibt weiterhin brüchig. Das berichtet der Deutschlandfunk. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat die russische Seite seit Beginn der dreitägigen Feuerpause am Samstag zwar von massiven Luft- und Raketenangriffen abgesehen, die Attacken entlang der Frontlinie seien jedoch nicht eingestellt worden. Die Feuerpause soll bis einschließlich heute gelten. Bei den Wahlen in Wales, Schottland und englischen Gemeinden mussten die Labour-Partei und die Konservativen Niederlagen einstecken. In den englischen Gemeinden ging die rechtspopulistische Reform UK von Nigel Farage als große Wahlsiegerin hervor, wie die BBC berichtet. Reform konnte auf Kosten sowohl von Labour als auch der Konservativen gewinnen. Sowohl in Wales als auch in Schottland gewinnen nationalistische Mitte-Links-Parteien. In Wales holte die Plaid Cymru, in Schottland die Scottish National Party am meisten Sitze. Beide Parteien verpassen aber eine absolute Mehrheit im Parlament. In Schottland erzielten die Grünen mit 15 Sitzen ihr bisher bestes Resultat. In Wales ziehen sie zum ersten Mal ins Parlament. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Dienstag lässt der Regen allmählich nach und die Temperaturen sinken auf 6 Grad. Dienstag ist es tagsüber meist sonnig, bei Höchsttemperaturen von 13 Grad. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf 3 Grad. Nachts wie tagsüber ist es teilweise bewölkt. Am Mittwochnachmittag betragen die Temperaturen 15 Grad. In der Nacht auf Donnerstag setzt wieder Regen ein, bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad.
Rabe Info.
Am Wochenende folgten gemäß Medienberichten rund 1000 Personen dem Aufruf von Maßvoll nach Luzern. Mit dabei war auch die rechtsextreme Junge Tat sowie weitere Rechtsextreme, auch aus dem Ausland. Zu einer Eskalation kam es nicht, dennoch zeigt Maßvoll, wie das einstige Sammelbecken von Corona-Maßnahmen-GegnerInnen immer mehr mit rechtsextremen Kreisen verschmilzt und viele Menschen mobilisieren kann. Fabian Eberhardt ist Extremismusexperte und stellvertretender Chefredaktor beim Sonntagsblick. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er diese Entwicklung einschätzt.
Ja, ich denke, wir beobachten da tatsächlich eine Entwicklung, die während der Pandemie, während diesen Maßnahmen-Demos angefangen hat und die sich nun intensiviert. Da wurden schon damals während der Pandemie Kontakte geknüpft zwischen Verschwörungstheoretikern, zwischen Maßnahmengegnern und der rechtsextremen Szene. Und die haben sich dann gegenseitig radikalisiert. Diese Kontakte wurden enger. Und schon vor 3 Monaten in St. Gallen an der Demo gegen eine Impfpflicht waren sehr viele Rechtsextreme dabei, vor allem aus dem identitären Spektrum. Und das hat sich jetzt nochmal intensiviert in Luzern. Ich würde sagen, das ist mehr eine strategische als eine inhaltliche Zusammenarbeit. Aber diesmal waren doch auffallend viele Rechtsextreme dabei und neu auch. Das war in St. Gallen noch nicht so. Und ich würde sagen, auch während den Maßnahmen-Demos noch nicht neu waren auch so klassische Neonazis dabei, gewaltbereite Rechtsextreme, wie man sich vorstellt, sie mit Glatze und Springerstiefel aus dem Umfeld, vor allem vom internationalen Netzwerk Blauen Hammer.
Eine Gegendemonstration mit etwa 1500 Teilnehmenden fand am Samstag ebenfalls in Luzern statt. Beide Veranstaltungen waren bewilligt und eine Eskalation blieb wohl auch deshalb aus, weil die beiden Demonstrationen nicht aufeinander trafen. Maßvoll und die Junge Tat und die anderen Rechtsextremen sowie Neonazis konnten jedoch durch weite Teile der Luzerner Innenstadt marschieren und Präsenz zeigen. Was halten Sie denn von der Bewilligungspraxis in Luzern?
Ja, ich kann jetzt nur punktuell beurteilen. Ich glaube, so falsch haben die Behörden das gar nicht gemacht. Wie gesagt, eine Konfrontation blieb aus. Ich persönlich bin jetzt kein Freund von Verboten, von Demonstrationen, solange die nicht wirklich die Sicherheit und Menschen gefährden. Ja, von daher, es konnten beide Seiten demonstrieren. Natürlich hätte man darüber reden können, dass auch die linke Seite noch einen Demonstrationszug und nicht nur eine Standkundgebung machen kann. Aber ich glaube, am Ende ist es da ganz glimpflich abgelaufen.
Zurzeit beobachtet der Nachrichtendienst des Bundes die junge Tat und sammelt auch Informationen über Maßvoll. Im Kanton Bern wünscht sich jetzt aber der Regierungsrat ein Verbot der sogenannten Antifa, und zwar auf Bundesebene. Dies, obwohl der Bundesrat noch im März einen ähnlichen Vorstoß aus dem Nationalrat abgelehnt hatte, da es sich bei der Antifa gar nicht um eine klare Organisation handle. Fabian Eberhardt, als Extremismus-Experte, wie schätzen Sie denn diese Gewichtung ein?
Ja, ich glaube, das stimmt, was der Bundesrat sagt. Ein Verbot der angeblichen Antifa in der Schweiz ist weder realistisch noch zielführend. Wir kennen sowieso keine Tradition eigentlich in der Schweiz von Organisationsverboten, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, das sehr viele Organisationen aus allen Spektren immer wieder verbietet. Und ja, wie der Bundesrat sagt, die Antifa ist keine klar abgrenzbare Gruppierung, das ist mehr eine Aktionsform, eine Bewegung, die auch durchaus divers ist. Und ich glaube, ein Verbot wäre sehr schwierig.
Fabian Eberhardt haben wir gehört. Er ist Extremismusexperte und stellvertretender Chefredaktor beim Sonntagsblick.
Rabe Info.
MigrantInnen sind besonders oft von Ausbeutung betroffen, insbesondere Frauen. Unter falschen Versprechungen werden sie in die Schweiz gelockt, wo sie sich aufgrund eines prekären Aufenthaltsstatus oder wirtschaftlicher Abhängigkeit nicht gegen ihre Ausbeutung wehren können. Hier bietet die FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration Hand. Die Fachstelle setzt sich für den Schutz und die Rechte von MigrantInnen ein, die von Gewalt und Ausbeutung betroffen sind. Das tut sie einerseits mit einer Beratungsstelle, andererseits mit einem Opferschutzprogramm. Heute hat die Fachstelle ihren Jahresbericht veröffentlicht. Er gibt einen Eindruck davon, wie verbreitet Menschenhandel und Arbeitsausbeutung noch immer sind. Noah Biu hat sich den Bericht angeschaut und sich mit der Fachstelle ausgetauscht. Noah Biu, welches Bild zeichnet der Jahresbericht der FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration?
Die Fachstelle spricht in ihrem Jahresbericht von konstant hohen Zahlen. So hat die FIZ im vergangenen Jahr über 200 Opfer von Menschenhandel betreut. Im Bereich der MigrantInnenberatung hat die Fachstelle über 400 Personen unterstützt.
Wie stehen diese Zahlen im Vergleich zu vorderen Jahren?
Die Zahlen, die steigen. Die letzte Zahl, die ich genannt habe, die Beratungen von MigrantInnen, ist beispielsweise um 9% angestiegen.
9%? Ist das ein hoher Anstieg?
Das wollte ich von Fanny Wirth auch wissen. Sie ist Bereichsleiterin Fachwissen und Advocacy bei der FIZ. Sie spricht von einer großen Zunahme. Gründe dafür gibt es verschiedene.
Sie liegt einerseits an internen Gründen. Wir haben eine Beraterin mehr als in den vergangenen Jahren und können deshalb mehr Fälle beraten. Und andererseits zeigt sich gerade in der Ausbeutung in Privathaushalten, dass je näher man hinschaut und je mehr Sensibilisierungsarbeit, dass man in diesem Bereich betreibt, desto mehr Fälle gibt es.
Fanny Wirth spricht hier von Ausbeutung in Privathaushalten. Was hat es damit auf sich?
Die FIZ betreibt ein Projekt mit dem Namen Schutz für Betroffene von Arbeitsausbeutung. Hier betreut die Fachstelle Personen, die Opfer von Menschenhandel wurden und nun für ihre Arbeit ausgebeutet werden. Besonders oft komme das in Tieflohnbranchen vor und in feminisierten Branchen, erklärte mir Fanny Wirth.
Das heißt konkret die Care-Arbeit zum Beispiel in Privathaushalten, also Kinderbetreuung, Kochen, Altenpflege, aber auch Branchen wie Gastronomie oder Bau, die stark betroffen sind.
Und eben im Bereich der Privathaushalte, da schaut die FIZ besonders hin, denn dieser Bereich gehe oft vergessen.
Woran liegt das?
Die meisten arbeiten in diesem Bereich isoliert, ohne groß Außenkontakte zu haben. Außerdem kennen die Betroffenen oft ihre Rechte nicht. Außerdem entsteht Außerdem untersteht die Arbeit in Privathaushalten nicht dem Arbeitsgesetz. Deshalb können vertragliche Mindeststandards nicht geltend gemacht werden.
Betroffene sind also oft isoliert und kennen ihre Rechte nicht. Wie kann ihnen die Fachstelle helfen?
Ja, zuerst einmal muss die Fachstelle diese Menschen erreichen. Und dazu führen sie Sensibilisierungskampagnen durch. Das geschieht über verschiedene Kanäle, wie mir Fanny Wirth erklärt hat.
Wir versuchen zum Beispiel mit einer Kampagne bei Flixbus, mit digitalen Erreichbarkeitskampagnen, wie zum Beispiel über Facebook oder über andere sozialen Medien, die Personen zu erreichen und sie über ihre Rechte aufzuklären. Und so kommen wir mit ihnen ins Gespräch. Und sobald wir mit ihnen im Gespräch sind, können wir ihnen dann unser Unterstützungsangebot genauer erklären und sie können vor Ort kommen, um Beratung zu erhalten.
Ist der Kontakt einmal aufgebaut, versucht dann die Fachstelle in Beratungsgesprächen die individuell beste Lösung zu finden.
Und das kommt in der Arbeit der Fachstelle also immer öfter vor, wie die Zahlen zeigen. Formuliert die Fachstelle in ihrem Jahresbericht auch Forderungen?
Ja, das tut sie. Zum einen fordert sie mehr Unterstützungsangebote und Sensibilisierungsmaßnahmen. Und im Bereich der Privathaushalte fordert sie, dass ein Umdenken stattfindet. Wie bereits erwähnt, gelten hier arbeitsrechtliche Regeln nicht. Das muss sich gemäß der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration ändern.
Vielen Dank, Noah Bio, für diesen Überblick.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zum Schluss der Sendung blicken wir nach Brasilien. Das Land hat in den vergangenen Jahren erlebt, wie schnell demokratische Strukturen unter Druck geraten können. Die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro hat soziale Bewegungen geschwächt, staatliche Unterstützung gekürzt und kritische Stimmen zunehmend delegitimiert. Wie reagieren Menschen, wenn der Staat sich zurückzieht? Wenn Unterstützung wegbricht, gleichzeitig der politische Druck wächst. Der Journalist Niklas Franzen war im Nordosten Brasiliens unterwegs. Er zeigt, wie bäuerliche Gemeinschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen dem Rechtsruck getrotzt haben und was sich seit der Rückkehr von Luiz Inácio Lula da Silva verändert hat. Ein Beitrag von Radio Onda.
Der Versammlungsraum ist bunt geschmückt. Fähnchen hängen von der Decke und wippen im Takt der Musik. Hände klatschen, Füße stampfen, Stimmen singen laut. Im Kreis wird getanzt, gelacht, gefeiert. Auf der Bühne spielt eine Band Forró, die traditionelle Musik des nordöstlichen Bundesstaates Pernambuco. Bäuerinnen und Bäuer der Region feiern den Abschluss eines Kurses. Manche halten Zertifikate in den Händen. Doch es ist mehr als ein Ausbildungsfest. Gefeiert wird auch ein politischer Neuanfang. Nach Jahren unter dem rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro, geprägt von Sozialabbau, Hetze und Gewalt, steht Brasilien heute für etwas anderes. Ein Beispiel dafür, wie man einem autoritären Kurs trotzen kann. Ein älterer, schlanker Mann wird von einer Frau durch den Raum gewirbelt. Libertino das Neves, 78, Lederhut, ein ordentlich gebügeltes Hemd, die Haut von der Sonne gegerbt. Er wirkt wie eine Figur aus einem Historienfilm. Nach dem Tanz lässt er sich erschöpft auf eine Bank fallen.
Früher war hier alles anders. Es gab kein Wasser, keine Zisternen. Wir mussten viele Opfer bringen, um zu überleben.
Neves lebt schon sein ganzes Leben hier. Agreste heißt die Region. Die Küstenmetropole Recife liegt rund 3 Autostunden entfernt. Neves war noch nie dort. Auch ein Handy hat er noch nie benutzt.
Die Situation hat sich verbessert, als die Zisternen gebaut wurden.
Nach dem Fest schlendert er über seinen Hof, direkt nebenan. Vor einem gigantischen blauen Wassertank bleibt er stehen. Platz für 15.000 Liter Wasser.
Früher war es hier wirklich schwierig, an Wasser zu kommen. Meine Frau musste die Wäsche hinten am Bach waschen und ich musste Wasser von weit her in Kanistern heranschleppen.
In der Region dreht sich alles um Wasser. Auch weil die Klimakrise die Gegend weiter aufheizt. Niederschläge immer seltener werden. Schönes Wetter ist hier, wenn es regnet. Vor einigen Jahren wurden die ersten Zisternen gebaut, unterstützt vom Centro Sabiá, einer sozialen Organisation mit Sitz in Recife. Es folgten weitere Konstruktionen, die Regenwasser auffangen. Doch viele Projekte fehlen noch. Während der Amtszeit des ultrarechten Jair Bolsonaro lagen alle Vorhaben auf Eis.
Bolsonaro hat sich nicht für die Armen interessiert. Er war ein Präsident der Reichen.
Von seinen NachbarInnen habe kaum jemand Bolsonaro gewählt, erzählt Nevis. Die Auswirkungen seiner Amtszeit waren aber auch hier im Hinterland zu spüren.
In den beiden vergangenen Regierungen von Jair Bolsonaro und seinem Vorgänger Michel Temer haben wir 6 Jahre lang keinerlei soziale Technologien gebaut. Keine einzige Zisterne, keinerlei Finanzierung für den Bau von Brunnen.
Das sagt Edeneji Oliveira, 35 Jahre, Mitarbeiterin des Centro Sabiá. Die meisten Projekte waren auf staatliche Gelder angewiesen. Mit dem Amtsantritt von Bolsonaro brach ein Großteil dieser Finanzierung nahezu schlagartig weg. Gleichzeitig zeigte sich in dieser Zeit die Stärke der brasilianischen Zivilgesellschaft. Als der Staat sich zurückzog, hielten lokale Initiativen und soziale Organisationen viele Projekte am Leben. Unterstützt auch durch internationale NGOs und Kirchen. Anstatt auf agroindustrielle Modelle zu setzen, trieben sie gezielt agroökologische Ansätze voran. Durch die Unterstützung kleinbäuerlicher Produktion und den Aufbau lokaler Vermarktungsstrukturen halfen sie während der Pandemie, die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. All das schuf die Grundlage dafür, dass unter dem amtierenden Präsident Lula ein Neustart überhaupt erst möglich wurde.
Als Präsident Lula an die Regierung kam, verging etwa ein Jahr und wir begannen erneut Zisternen zu bauen.
Seit 2023 regiert der Sozialdemokrat Luiz Inácio da Silva, genannt Lula. Er stammt selbst aus dem Hinterland des hungergeplagten Pernambuco, wurde in einer einfachen Holzhütte geboren. Seit seiner Rückkehr investiert die Bundesregierung wieder in Wasserprojekte. Wenn man in der Bundesstadt unterwegs ist, sieht man rußverschmierte Arbeiter, die Zement anrühren und die Fundamente für neue Zisternen legen. Rund 2 Autostunden weiter im Landesinneren beginnt der Sertão, eine mythenumwobene Region. Die Sonne brennt, Kakteen stehen zwischen großen Felsen, kleine Gräber am Straßenrand. Am Ende einer staubigen Schotterpiste liegt der ganze Stolz von Maria Ferreira. 11 Hektar Land, ein kleines Haus, ein Hühnerstall. Ferreira, 62 Jahre alt, zupackende Art, lebt hier mit ihrem Mann. Mit 11 Jahren begann sie, auf dem Feld zu arbeiten. Ihr Mann war viele Jahre als Wanderarbeiter in São Paulo. Sie zog die Kinder weitgehend alleine groß. Zeitweise lebte auch sie in der nächstgelegenen Stadt.
Wir haben dieses Grundstück hier vor 20 Jahren gekauft, aber richtig hierher gezogen sind wir erst während der Pandemie. Dann haben wir angefangen zu pflanzen und jeden Tag haben wir hier gearbeitet.
Ferreira zog 2021 aufs Land zurück. Ausgerechnet während der Amtszeit Bolsonaros, als staatliche Unterstützung wegfiel und soziale Organisationen unter großem Druck standen. Möglich machte das ein Projekt des Centro Sabiá. Ferreira geht über das Feld und gießt einen Orangenbaum. Auf ihrer Farm wurde ein System installiert, mit dem zuvor entsorgtes Haushaltswasser über einen Filter gereinigt und anschließend zur Bewässerung genutzt wird. Auch sie hat eine Zisterne auf ihrem Land stehen.
Früher haben wir hier nur Mais und Maniok angebaut. Dafür braucht man nämlich nur wenig Wasser.
Heute pflanzt sie Früchte wie Guave, Mango und Graviola an. Daneben zahlreiche Salatsorten, Kräuter und Gemüse. Alles agroökologisch. Ferreira und ihr Mann züchten Fische, haben Hühner und Schweine. Eine grüne Insel mitten in der trockensten Region Brasiliens. Ferreira ist Teil einer Frauenorganisation, die eng mit dem Centro Sabiá zusammenarbeitet. Viele soziale Organisationen waren der rechtsradikalen Bolsonaro-Regierung ein Dorn im Auge. Viele mussten ihre Arbeit einstellen. Auch das Centro Sabiá brachte große Opfer, erzählt Mitarbeiter Orlando Santana. 32 Jahre alt, sportlich gebaut.
Es war ein großer Kampf. Wir haben buchstäblich Blut und Schweiß vergossen. Viele Bewegungen haben sich komplett aufgelöst. Wir hatten vor Bolsonaro ein Team mit 15 Leuten. Während seiner Amtszeit sind wir auf 3 Leute geschrumpft. Ich und 2 weitere.
Viele soziale Organisationen mussten in dieser Zeit Kürzungen hinnehmen. Mittel wurden gestrichen, Angestellte entlassen. Gleichzeitig suchten sie nach neuen Einnahmequellen, auch im Ausland. Sie machten international auf ihre Situation aufmerksam. Mit Erfolg. Sie konnten kleinere Projekte mit Spenden weiter umsetzen. Nicht zuletzt, weil einige MitarbeiterInnen ohne Gehalt weiterarbeiteten. Die Devise lautete, irgendwie weitermachen, Strukturen aufrechterhalten. Daran konnte die Lula-Regierung anknüpfen, als sie ins Amt zurückkehrte.
Wir leben hier in einer Halbwüste und sind daran gewöhnt zu überleben, Widerstand zu leisten. Es war nicht einfach, aber wir haben diese Zeit überstanden.
Was vielen Menschen in Pernambuco Sorgen bereitet. Im Oktober findet die Präsidentschaftswahl statt. Dem Amtsinhaber Lula steht dabei Flávio Bolsonaro gegenüber, der älteste Sohn des ehemaligen Präsidenten. Er tritt rhetorisch etwas moderater auf als sein Vater, vertritt jedoch ähnliche Positionen. Deshalb ist für viele klar, sie wollen alles dafür tun, dass die Bolsonaro-Familie nicht wieder an die Macht kommt.
Das war ein Beitrag unserer KollegInnen von Radio Onda in Berlin.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 11. Mai. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Noah Biu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.